Bewusst leben verknüpfen wir oft mit Ernährung. Bewusste Ernährung, kann man auch sagen, vielleicht gesunde Ernährung. Man sagt so 5-mal täglich Obst am Tag, viel Wasser trinken, Gemüse trinken, nicht Gemüse trinken, aber Gemüse essen oder Gemüsensaft trinken, geht ja auch. Und zur gesunden Ernährung natürlich 10.000 Schritte am Tag. Bewusst leben. Und wenn möglich, Abstand halten von ungesunder Ernährung. Von zu viel herumsitzen oder nur auf der Couch liegen. Und trotzdem, wir wissen, was gesunde Ernährung ist. Und wir entscheiden täglich aufs Neue, ernähren wir uns gesund, leben wir gesund oder leben wir vielleicht auch ungesund, vielleicht im Hektik, im Stress. Es muss schnell gehen und dann greife ich halt doch zur Tiefkühlpizza. Das mache ich oft. Alle Kinder haben ganz genau gewusst, was gesund ist und haben sich bewusst für eines entschieden. Heute soll es auch um das Thema Bewusstleben gehen, aber nicht um Ernährung, sondern wir möchten schauen, was sagt die Bibel über bewusstes Leben. Der Text für heute können wir mitlesen. Ich lese ihn einmal vor. 1. Petrus 1, Vers 13 bis 21 nach Luther. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottes Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten, und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Spurgeon erzählte einmal folgende Geschichte. In Afrika verurteilte ein Häuptling einen Sklaven um eines kleinen Vergehens willen zum Tode. Ein Engländer, der von der Verurteilung hörte, ging sogleich zu dem Häuptling und bot ihm viel köstliche und wertvolle Gegenstände an, wenn er das Leben des armen Mannes schonen wollte. Aber der Häuptling wandte sich von ihm ab und sagte, ich brauche weder Elfenbein, noch Sklaven, noch Gold. Ich kann zu diesem oder jenem Stamm sagen, gib mir eure Vorräte. Ja, ich könnte mir die ganze Dörfer aneignen. Ich bemühe mich um die Gunstbezeugung eines Weisen nicht. Alles, was ich will, ist Blut. Und damit gab er seinem Untertan den Befehl, seinen Bogen zu spannen und einen Pfeil auf das Herz des armen Sklaven abzuschießen. Instinktiv stellte sich der Engländer neben den Sklaven und hielt seinen Arm über die Brust desselben. Und im nächsten Augenblick saß der Pfeil im Fleisch des weisen Mannes. Der Häuptling war erstaunt. Der Engländer zog den Pfeil aus seinem Arm, ging auf den Häuptling zu und sagte, hier hast du Blut. Ich gebe es für diesen armen Sklaven und erhebe nun Anspruch auf sein Leben. Ja, ein Sklave wird erlöst, indem sich ein anderer für ihn einsetzt. Indem ein anderer seinen Arm und ein paar Tropfen Blut opfert. Der Engländer hat in dem Fall den Sklaven mit seinem Blut von dem Häuptling freigekauft, losgekauft. Losgekauft aus der Sklaverei und erlöst aus der Sklaverei. Der Unterschied ist der jetzt, dass der andere seinen Arm für ihn gegeben hat. Dass der andere für ihn eingesprungen ist. Ich habe heute 3 Punkte mitgebracht. bewusst leben. Und zwar bewusst leben, erlöst durch Jesus Christus. Sind wir uns bewusst, dass wir durch Jesus Christus erlöst sind oder erlöst sein können? Jesus Christus hat für uns am Kreuz unsere Stelle eingenommen, stellvertretend. Wir hätten es eigentlich verdient gehabt, durch unsere Sünden zu sterben. Aber er hat es aus Liebe stellvertretend getan. Und er hat jetzt nicht nur einen Arm oder ein Bein hingehoben, sondern sein ganzes Leben, sein Blut gegeben für uns, sodass wir wie der Sklave erlöst sein können, freigekauft sein können. Freigekauft von was denn eigentlich? Von was hat uns Jesus erlöst? Einmal natürlich von der Sünde, von der Trennung, die zwischen mir und Gott gestanden ist. Die Brücke über diesen Graben wurde wieder hergestellt, sodass wir Kontakt mit ihm haben dürfen, Gemeinschaft wieder mit ihm haben können, mit dem Schöpfer des Lebens. Und es war davor nicht mehr möglich. Wir sind erlöst von der Sünde und von dem nichtigen Wandel nach der Väterweise, steht hier. Was heißt denn das? Wir sind erlöst vom Fluch des Gesetzes. Wer darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, steht unter einem Fluch, sagt die Bibel. Jeden soll der Fluch treffen, der nicht in allen Punkten Gottes Gesetz erfüllt. Wie steht es bei uns? Denken wir immer noch, so ein bisschen müssten wir doch noch was machen? Wir müssen doch noch was tun, damit wir gerecht sind, indem wir versuchen, alle Gebote zu halten. Wir sind davon erlöst, schreibt Petrus, erlöst von dem, dass wir es irgendwie noch schaffen können, dass wir noch was dazu tun müssen. Wir haben schon längst gegen die Punkte verstoßen, gegen das Gesetz verstoßen. Wir können gar nicht jeden Punkt einhalten. Wir sind erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Und oft denkt man, man sollte noch irgendwas machen und jetzt müsste noch das gelten. Davon sind wir erlöst. Wir sind auch erlöst vom Zorn Gottes, der sich am Bösen und an der Ungerechtigkeit, an der Sünde entzündet. Wie stellen wir uns Gott vor, habe ich mich da gefragt. Welches Gottesbild haben wir? Kann bei uns Gott auch zornig sein? Wir müssen aufpassen, glaube ich. Oft sagt man ja, Zorn ist nichts Gutes. Aber ich glaube, man meint eher, was aus diesem Zorn entsteht. Wenn ich aus lauter Zorn irgendwas kaputt mache oder böse Worte an jemand richte, dann ist das nicht gut. Aber Gott kann auch zornig sein, zornig über die Sünde, über die Ungerechtigkeit. Und wenn wir uns auch fragen, warum lässt Gott vielleicht so viel Leid zu, dann sollten wir wissen, Gott ist auch zornig darüber. Jesus hat uns freigekauft vom Tode. Wir dürfen eins mit ihm auferstehen, wenn er wiederkommt. Und das finde ich so ganz interessant, was auch hier steht. Ehe der Welt grundgelegt war, das Paradies und die Vertreibung, das war kein Unfall. Gott hat schon Jesus Christus davor schon als Opfer bestimmt gehabt. Er hat davor schon einen Heilsplan gehabt, die Menschen zu erlösen. Und das finde ich erstaunlich, dass Gott den Weitblick schon gehabt hat, weil er allmächtig ist. Und das finde ich irgendwie fürsorglich und auch tröstend, dass Gott den Weitblick hat. Wir sind nicht mit Silber und Gold freigekauft. Silber und Gold, das sind also die Währungen hier auf der Erde. Silber und Gold war auch auf dem Sklavenmarkt früher üblich. Da hat man die Zähne angeguckt und die Muskeln angeguckt und hat man gesagt, ja, den kaufe ich, hat Silber oder Gold bezahlt und den Mann dann mitgenommen. Das waren früher so die edelsten Sachen, auch heute. Man sagt, man kann es nicht in Gold aufwiegen, irgendwas Teures und Edles. Und Petrus sagt auch einmal, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Silber und Gold sind Bezahlungen hier auf der Erde. Es ist vergänglich. Und der Wert, der gilt hier nur auf der Erde. Und wir brauchen aber für unsere Erlösung etwas, was nicht nur hier auf der Erde gilt, sondern auch darüber hinaus, was nach dem Tod Bestand hat. Und das ist das Blut Jesu Christi, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Und es gilt auch über den Tod hinaus. Jesus Christus, der gestern war, der heute ist und morgen sein wird. Und deshalb ist es auch das Einzige, was uns erlösen kann. Und deswegen ist es auch so teuer und wertvoll. Ich habe mir die Frage gestellt, warum musste es eigentlich Blut sein? Und habe einige Bibelstellen gefunden über das Blut. In 1. Mose heißt es, das Blut schreit. Als Kain Abel ermordet, schreit das Blut von Abel zu Gott. Im Blut ist Leben. Laban sagt zu Jakob, das ist mein Fleisch und Blut. Die Blutsverwandtschaft, auch das gibt es. Und Blut als Schutzzeichen. Als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, kurz davor mussten sie ein Lamm schlachten und mit dem Blut von dem Lamm die Türpfosten einstreichen. Blut als Schutzzeichen, dass der Engel des Verderbens vorübergeht. Und Blut auch als Zeichen eines Vertrages. Mose sagt in 2. Mose, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat. Und in Markus 14 sagt Jesus, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt. Blut, die Unterschrift Gottes, eindeutig und nicht umkehrbar. Durch das Vergießen seines Blutes hat Jesus sein Leben geopfert. Eigentlich müsste ich sterben. Aber Jesus hat meine Stelle am Kreuz eingenommen. Sind wir dessen bewusst? Warum sind wir jetzt erlöst? Wozu denn das Ganze? Um wieder die Beziehung mit Gott zu haben. Davor waren wir Feinde, schreibt Paulus im Römerbrief. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Jetzt aber sind wir Freunde. Gott hat uns als Ebenbild geschaffen, als Menschen, die auf Beziehung ausgelegt sind. Und wir sind dazu erlöst worden, ein sinnvolles und nutzvolles Leben für Gott zu führen, zu seiner Ehre. Und ich habe da immer noch den Gedanken von Michael im Kopf vor 2-3 Wochen, Quelle sein, ein sinnvolles und nutzvolles Leben zu führen. Und wir sind erlöst, um diese Versöhnung auch weiterzugeben. Auch im Vaterunser beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch, dass wir anderen Menschen ihre Verfehlungen nicht mehr anrechnen. Und in Kolosser steht, denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Dazu hat Gott uns erlöst. Erlöst durch Jesus Christus. Wie ist die Erlösung in anderen Religionen, habe ich mich gefragt. Wie sieht es aus im Hinduismus, Buddhismus? Da muss man durch gute Taten, durch geistige Praktiken, muss man sich selbst erlösen. Da braucht man keinen äußeren Erlöser, der für einen was macht. Man muss es selbst versuchen zu schaffen. Aber was ist, wenn man es nicht schafft? Im Judentum, die Juden warten noch auf den Messias, der sie erlösen wird. Und im Islam, da versucht man den Eintritt ins Paradies sich zu verdienen, indem man sich Allah hingibt. Und auch Gesetze befolgt. Ich muss etwas tun, damit ich erlöst werde. Und selbst dann entscheidet Allah, ob man in den Himmel kommt oder nicht. Aber bei uns ist es anders. Der Unterschied bei Jesus Christus ist, dass die Erlösung schon gemacht wurde durch Jesus Christus. Wir müssen und können auch gar nicht mehr beitragen. Wir sind schon versöhnt, wir müssen nicht erst noch warten. Und wir müssen nichts mehr dazu tun. Wir müssen uns das nicht mehr verdienen, wenn wir das Geschenk annehmen. Und das ist einzigartig bei uns, bei Jesus Christus. Und ich habe gedacht, Mensch, was ist es für ein Vorrecht, was wir haben, diese Erlösung? Sind wir uns dessen bewusst?